Mich beschäftigt Corona. Mich beschäftigt, was Corona mit uns als Gemeinde macht, was es schon gemacht hat und was es mit uns noch weitermachen wird. Mich plagt nicht die Frage, ob es eine Strafe Gottes ist oder nicht, aber ich denke, Gott ist es wichtig und Jesus ist es wichtig, wie wir durch diese Zeit gehen. Vor allem frage ich mich, was wollen wir mit Corona ganz praktisch in unserer Gemeinde damit umgehen? Wie wollen wir darauf reagieren? Und eines ist mir klar, Corona ist gegen Gemeinschaft gerichtet. Und das hat Auswirkungen jetzt schon auf unser Gemeindeleben. Das hat uns verändert und wird uns weiter verändern. Die Anzahl der Gottesdienste haben sich halbiert. Wir haben weniger Treffen, nicht mehr wöchentlich, sondern alle 14 Tage Gottesdienst. Die verpflichtenden Masken und der Abstand verändern uns, verändern die Atmosphäre und die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Wir sind vorsichtiger geworden, weil wir ja die Gefährlichkeit ganz unterschiedlich einschätzen. Ich habe von einer Gemeinde gehört, die sich teilt in Maskenverweigerer und Maskenträger. Und es würde ein Spalt durch diese Gemeinde gehen, so habe ich gehört. Ganz unabhängig vom Gemeindeleben hat sich unser praktisches Leben in den Dörfern, Höfen und Häusern und der Stadt, da haben wir uns irgendwo zurechtgefunden und können da ganz gut miteinander umgehen. Und Christsein geht auch mit weniger Gemeinde. Aber was ist mit uns, wenn das normale Gemeindeleben noch ein halbes Jahr, ein Jahr oder länger dauert? Was macht es mit uns als Gemeinde, wenn wir weiterhin auf Sparflamme miteinander umgehen und leben? Wie geht es denjenigen in der Gemeinde, die sich an die Gemeinde herangetastet haben, aber noch nicht in ihr verankert sind und in ihr Leben? Wo haben sie ihre Orientierung und Hilfe? Oder wie geht es denjenigen, die keinen Zugang zu den sogenannten sozialen Medien haben und die sie pflegen können? Corona, denke ich, trifft den Nerv des Gemeinschaftslebens und zwingt uns wohl neue Wege zu gehen, wenn wir denn Gemeinschaft leben wollen. Ich habe mich gefragt, ob es in der Bibel eine Parallele gibt zu dieser Zeit, zu dieser Ausnahmezeit. Und mir ist das Exil eingefallen, das sogenannte Exil. 600 Jahre vor Christus hat Babylonien Israel überfallen und besiegt. Und die Leitenden oder die Oberschicht wurde verbannt nach Babylon. Das war so, dass die praktisch in ein Völkergemisch geworfen wurden, in ein fremdes Land. Und der Tempel in Jerusalem war zerstört. Und damit war auch für sie ein Nerv getroffen. Und das hat natürlich auf ihr religiöses und kulturelles Leben ganz massive Auswirkungen gehabt und es schien dem Untergang geweiht zu sein. Die Oberschicht war nun in einem fremden Land, in ein fremdes Land verbannt und der Tempel war weit weg. Der Tempel war der zentrale Anbetungsort und Versammlungsort. Er war nicht mehr erreichbar, sondern zerstört. Und damit war ein ganz wesentliches Element ihres Gemeinschaftslebens, ihrer Identität in Frage gestellt. Und darüber hinaus empfanden die so Gestraften sich von Gott, ihrem Gott, bestraft. Und unter diesen Rahmenbedingungen schien die Identität des Volkes Gottes besiegelt zu sein. Die Zeichen deuteten darauf hin, dass es das war, dass Israel Geschichte wird. Es kam aber ganz anders. Es wurde eine Besonderheit Israels, der Israelis deutlich. Während bei allen Völkern um Israel herum es immer so war, wenn ein Land besiegt wurde, dann haben die Besiegten sich den Göttern der Siegers zugeschlagen. Also dann haben sie das Pferd gewechselt und haben sich auf den Gott verlassen oder auf den Gott angebetet, den die Siegermacht anhing. Ganz anders Israel. Wie zu erwarten war, dass Israel jetzt den Gott Abrahams, den Glauben an Gott Abrahams und Jakobs aufgibt, ist das Gegenteil eingetreten. Heute gilt die 70-jährige Gefangenschaft als die fruchtbarste Zeit der jüdischen Theologie. Die Schrift oder Tora in Verbindung mit der Lehre wurden zum Mittelpunkt des geistlichen Lebens. Der Tempel konnte nicht aufgebaut werden und ohne ihn war er für die Juden die Ausübung ihres bisherigen Glaubenslebens nicht möglich. Also mussten andere Wege gefunden werden. Und es bildeten sich Synagogen. Und mit der Synagoge auch die Gottesdienstliturgie. Weil der zentrale Ort der Versammlung, der Tempel, nicht mehr vorhanden war, wurden die Gottesdienste damit dezentralisiert. Und die Synagogen sind, wie gesagt, in dieser Zeit entstanden. Das nimmt man heute an. Und das, was in den Synagogen damals praktiziert wurde oder sich entfaltet hat, hat heute noch Bestand bei den Juden im Gottesdienst und wurde von den Christen im Wesentlichen übernommen, nämlich Gebet, die Schrift und das Lob Gottes, Gesang. Nach allem Anschein war die Zeit des Exils für viele, oder es war so ein Fakt, eine blanke Katastrophe, weil ihnen ihre wesentlichen bisherigen Elemente genommen wurden. Und dennoch wurde es zu einer Blütezeit des geistlichen Lebens der Israeliten, wie man heute lesen kann. Natürlich kann man die Corona-Krise nicht mit dem Exil vergleichen. Da gibt es schon Unterschiede. Aber obwohl diese Krise weltweit wütet, hat es doch auf den Glauben, wie es scheint, ganz wenig Auswirkungen. Ist das wirklich so? Oder besteht nicht doch die Möglichkeit oder gar Notwendigkeit, dass wir uns mit den sich verändernden langfristigen Auswirkungen auseinandersetzen sollten? Und vielleicht gibt uns die babylonische Gefangenschaft hilfreiche Hinweise, etwas davon abzuleiten oder daraus zu lernen. Mir fiel dazu eine Stelle ein vom Hosea. Hosea war ein Prophet, der vor der babylonischen Gefangenschaft gelebt hat. Und der hat einen Ausspruch getan. Ich weiß nicht, ob er da prophetisch die babylonische Gefangenschaft im Auge hatte oder nicht. Ich denke, dieser Ausspruch hat uns heute auch noch was zu sagen oder diese Aufforderung und gilt für uns heute noch. Sie steht in Hosea 10, Vers 12 und dort heißt es ganz kurz, pflügt ein Neues, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Pflügt ein Neues oder nehmt Neuland unter den Pflug. Wer in seinem Leben schon gepflügt hat, und Kulturland gepflügt hat, und der weiß, dass es ein ziemlicher Unterschied ist, ob ich ein Kulturland pflüge oder ein Land, das jahrelang brachgelegen ist. Da gibt es wesentliche Unterschiede. Ein Brachland, das ist meistens überzogen mit einer dicken Grasnarbe. Man weiß nicht, was drunter unter dieser Grasnarbe sich versteckt. Das können Steine sein, das können natürlich Unkräuter sein, und Wurzeln der Unkräuter, Sträucher oder auch Baumwurzeln. Es ist ungleich schwieriger und aufwendiger, ein Neuland zu pflügen als Kulturland. Man weiß ja nie, was unter der unbekannten Grasnarbe sich verbirgt. Und das kann ganz verschiedenes sein. Und deshalb ist es sehr mühsam, das sauber zu pflügen. Und vor allen Dingen nach dem Pflügen ist der Aufwand auch noch viel größer, dieses umgepflügte Land saatfertig hinzubekommen, weil man mit ganz vielen Unbekannten zu kämpfen hat. Beim Neulandpflügen ist es notwendig, die Ärmel hochzukrempeln, die Wurzeln beseitigen, die Steine vom Feld zu graben und das vermehrte Unkraut immer wieder zu beseitigen. Heute nennt man es Beikraut. Und Pflügen, Neulandpflügen, macht man nicht ohne Grund, nicht ohne Notwendigkeit oder nicht ohne einen gewissen Druck. Ich denke daran, wie viel Mühe es vor über 80 Jahren den Siedlern zum Beispiel in Paraguay gekostet hat, über Jahrzehnte lang dieses Land fruchtbar zu machen, wie es heute ist. Nach 50 Jahren gab es einen Film, wie das gegründet wurde, und auf dem Film war zu sehen, wie die mit einem Ochsenkarren oder Pferdegespann mit einem eisenbereiften Holzwagen in die Steppe gefahren sind. Da war nur so groß Gras und da waren Pflöcke drin und auf den Pflöcken waren Nummern. Und die Nummer hat der Familie Huber gehört und die andere Nummer der Familie Meier. Und dann haben sie ihre Kisten abgeladen, die auf dem Wagen waren, und das war's. Und so sollten sie anfangen. Und für mich war das Beeindruckende: während des Filmes saß eine alte Frau hinter mir, die das miterlebt hat. Und die hat immer gesagt, genau so war es, genau so war es. Und das hat es für mich sehr eindrücklich gemacht. Oder Neulandpflügen, denken wir ans nahegelegene Donaumoos, wo vor 200 Jahren Leute angesiedelt haben. Damals hieß es, der ersten Generation brachte es den Tod, der zweiten die Not und der dritten das Brot. Das sind zwei extreme Beispiele. Aber wir stehen ja heute nicht vor einer Neubesiedlung. Aber ich denke, wir sind zu einer Neubesinnung herausgefordert durch die sich weltweit verändernden Umstände, die uns als Gemeinde auch mehr betreffen als berühren. Wie sollen wir damit umgehen? Ich habe keine Antworten, aber ein paar Anregungen. Es genügt meines Erachtens nicht, dass wir nur darauf reagieren und nur das machen, was uns erlaubt ist, und unser Leben weiterführen wie bisher, wie gewohnt. Vielmehr scheint es mir notwendig zu sein, unsere Möglichkeiten auszuschöpfen, die uns gegeben sind und die uns zur Verfügung stehen. Das sind zunächst einmal die Medien, die wir ja schon reichlich nutzen und schätzen, die aber nicht allen zur Verfügung stehen. Ich frage mich, ob wir langfristig Gottesdienste neu denken sollten, ob wir Kleingruppen neu denken sollen. Von einer Gemeinde habe ich gehört, dass sich Gebetszweierschaften gebildet haben. Ich denke, wir sollten einen Überblick füreinander haben, dass nicht einige vergessen werden oder sich ausgegrenzt fühlen. Ich wünsche mir eine Ideenwerkstatt, in der wir zusammentragen, was unsere Bedürfnisse sind, was für Notwendigkeiten wir haben, was auch unsere Wünsche sind. Die Hosea-Stelle begründet die Notwendigkeit, Neues zu pflügen, mit einer Feststellung, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Das scheint ja wie für unsere Situation geschrieben zu sein. Es gab noch nie eine Zeit, oder ich kann mich nicht erinnern, in der flächendeckend so vielen Menschen klar wurde, dass ihre Sicherheiten ihnen einfach aus der Hand geschlagen wurden. Von einem winzig kleinen Zerstörer, den man mit dem Auge gar nicht sehen kann. Niemand kann sich verlässlich bei allen Schutzmaßnahmen vor diesem Virus schützen. Es kann jeden erwischen. Und dieses jedes diesbezügliche Sicherheitsgeländer ist nicht mehr vorhanden. Und das wirft Fragen auf. Das wirft Lebensfragen auf und das macht auch Angst. Und wenn wir Christen darauf keine Antwort haben, wer dann? Ich denke, wir wären nicht gut beraten, wir würden diese Angst verstärken oder gar schüren nach außen hin, so dass wir durch Worte oder Haltung vermitteln, Angst kann uns nicht betreffen, wir sind ja in Gottes Hand. Aber ich denke, wir wären gut beraten, wenn wir immer den ins Gespräch bringen, der immer wieder gesagt hat, fürchtet euch nicht. Der auch gesagt hat, in der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Muts, ich habe die Welt überwunden. Corona hat jedem die Endlichkeit dieses Lebens überdeutlich gemacht. Und die Bibel weist in vielfältiger Weise immer wieder auf diese Endlichkeit unseres diesseitigen Lebens hin. Und das, finde ich, macht Mut, sich mit diesem Leben, in diesem Leben zurechtzufinden. Aus dem Internet ist zu erfahren, dass die Esoterik-Szene durch Corona beflügelt wird. Es gibt einen Kongress, einen Coronavirus-Kongress und dergleichen mehr. Was haben wir für eine Antwort auf diese Situation? Im Text wird die Begründung, Neues zu pflügen, wird der Kairos genannt, der richtige Zeitpunkt, weil es Zeit ist, den Herrn zu suchen. Könnte es sein, dass in erster Linie wir selber gemeint sind, den Herrn zu suchen, bevor wir damit nach außen gehen? Vielleicht neu suchen, alleine, in Zweierschaften, im Hauskreis oder auch im Gesprächskreis. Betend, hörend, auf Impulse achten, diese zusammentragen, ohne sie zu werten. Raum zu schaffen, um zu hören, auf ihn zu hören. Würden wir das praktizieren? Ich denke, also ich würde da nichts Bahnbrechendes erwarten, aber kleine Hinweise, Korrekturen und Impulse, die uns verändern würden. Und es ist ein Unterschied, ob ich etwas für richtig halte oder wenn ich das, was ich für richtig halte, auch tue oder wenn ich es alleine mache oder in Gemeinschaft. Ein Beispiel: Wir haben ja Gebetsspaziergänge angeboten und am Samstag vor einer Woche waren wir zu dritt das zweite Mal unterwegs und wir haben immer wieder innegehalten, wir haben Eindrücke uns mitgeteilt, wir haben einfach das, was uns gekommen ist und Impulse ausgesprochen und Christoph hat sie notiert. Für mich war es war gar nichts Spektakuläres dabei und Christoph wird einiges im nächsten Gemeindebrief wohl bringen. Natürlich haben wir auch gebetet. Verblüffend war für mich, dass wir genau bei diesem Spaziergang, beim letzten, hat uns ein Spaziergänger, oder der unterwegs war, einen Flyer in die Hand gedrückt, der nur das Antonviertel betraf. Und zwar Nachbarschaftshilfe im Antonviertel. Und das war für mich schon eine bewegende oder eine ermutigende Begegnung. Und die hätte es nicht gegeben, wenn jeder von uns daheim gesessen wäre und intensiv fürs Antonviertel gebetet hätte. Auf Gott hören bedeutet auch, gemeinsam uns auf den Weg zu machen. Und ich denke, wenn wir das immer wieder befolgen, uns gemeinsam zu ihm hin auf den Weg zu machen, wird Jesus sich nicht unbezeugt lassen. Die Aufforderung der Hosea-Stelle endet mit einer wunderbaren Zusage. Denn es ist Zeit, Gott zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. obwohl wir immer wieder uns um Gerechtigkeit bemühen, schaffen wir es nicht, Gerechtigkeit herzustellen. Ja, wir wissen nicht einmal, wenn man auf den Grund geht, wie Gerechtigkeit eigentlich wirklich aussehen könnte und sollte oder zu praktizieren wäre, weil wir es aus unserer Froschperspektive nur sehen. Und ich denke, indem wir ihn suchen, bereit sind, Neues zu pflügen, wird er seine Gerechtigkeit auf uns regnen lassen. Seinen Frieden, seine Gelassenheit und seine Liebe. Wir hören jetzt ein Lied. Wir haben es uns gut hier eingerichtet.
Haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht, und beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde freuen, soll unser Süden, unser Norden, die Grenze unseres Lebens sein. Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt. Dann sagen es bald nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt.